Ja, wir machen heute weiter in der Predigtreihe über die 10 Gebote. Wir hatten ja beim ersten Mal so einen Überblick über die ganzen 10 Gebote gegeben, über ja, die Struktur, über den Aufbau, über den Sinn dahinter oder warum wir die überhaupt haben. Und beim letzten Mal ging es ja dann um das erste Gebot: Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und heute wollen wir uns mit dem zweiten und dritten Gebot befassen. Das erste, also von den beiden, das zweite Gebot also, geht um das Bild Gottes, und das dritte Gebot beschäftigt sich mit dem Namen Gottes. Und ich habe das so aufgeteilt, dass macht Sinn, vielleicht erst über das zweite Gebot zu sprechen, dann über das dritte Gebot, und habe das jeweils unter die Fragen gestellt: Was hat Gott sich bei diesem Gebot gedacht? Wo besteht bei uns heute die Gefahr, also dieses Gebot irgendwie zu übertreten oder zu missachten, oder wo wir in Gefahr stehen, es zu übertreten? Und als drittes dann: Wie können wir uns davor schützen? Also wie können wir, oder was kann uns helfen, das Gebot einzuhalten und nicht zu übertreten? Genau. Und wenn wir das, dann lese ich nochmal das zweite Gebot vor. Das steht ja in 2. Mose 20. Und dann ab dem Vers 4. Das geht über, er schreibt über mehrere Verse. Dort heißt es, das richtige Kapitel aufschlage, dann wäre es auch der richtige Vers. Also dort heißt es: Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Das ist das zweite Gebot. Ich möchte mich allerdings jetzt auf den ersten Teil des Gebotes beschränken. Darauf: Du sollst dir kein Götterbild machen, kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich niemals vor ihnen nieder und verehre sie auf keinen Fall. Der Segen bzw. der Fluch, der darauf liegt, der im zweiten Teil dieses Gebotes vorkommt, da möchte ich jetzt heute nicht näher drauf eingehen. Was ist damit gemeint? Du sollst dir kein Götterbild machen und dich nicht davor niederwerfen. Tatsächlich, wenn man sich den Urtext anschaut, geht es hier wirklich um ein Bild, um etwas, was man anfassen kann oder anschauen kann, eine Figur oder ein Bildnis. Und das war damals ja in der Zeit, wo das geschrieben wurde, gang und gäbe bei den Völkern im Nahen Osten, dass sie Götter hatten, Götterbilder. Viele hatten irgendwelche Ausgötzen, die sie aufgestellt haben, die sie verehrt haben. Aber auch große Götterbilder gab es, auch dann große Tempel, wo sie verehrt wurden. Und das zog sich ja weiter, auch bis in die Zeit der Griechen und der Römer. Da kennen wir das auch von, dass es Tempel gab, wo Götterbilder waren, Statuen, die angebetet worden sind. Und das war erstmal das, was die Leute dann auch vor Augen hatten damals, als dieses Gebot gegeben wurde. Und da können wir natürlich sagen, heute stehen wir nicht so in der Gefahr, das zu tun. Ich habe jetzt kein Bild bei mir irgendwo rumstehen. Wie gesagt, das ist mein Gott. Als Dekoartikel gibt es heute häufig irgendwelche so Buddha-Figuren, die man sich hinstellt. Aber ich glaube, wir als Christen jetzt stehen jetzt auch nicht in der Gefahr, auch selbst wenn wir so einen Buddha hätten, was ich jetzt nicht so nachvollziehen könnte, weil ich die zum einen hässlich finde, zum anderen auch der Hintergrund komisch, aber stehen, glaube ich, nicht in der Gefahr, dieses Bildnis jetzt anzubeten als unseren Gott. Aber trotzdem, glaube ich, auch im christlichen Umfeld oder Kontext gibt es manche Sachen, die wir vielleicht doch verehren oder uns vielleicht denken, das hatte eine bestimmte Bedeutung. Ich denke da an zum Beispiel Kreuzketten oder sowas oder an oder eine Fischkette oder sowas oder ein Kruzifix, wo auch Christen hingehen und vielleicht sich davon erhoffen, das hier ist jetzt mein Gott, das ist das, wo ich, so stelle ich mir Gott vor. Und genau, das also zum Hintergrund. Aber was hat sich Gott bei diesem Gebot gedacht? Warum hat er dieses Gebot, und an zweiter Stelle ist ja ziemlich weit vorne dann auch, dieses Gebot aufgenommen? Und ich glaube, der Grund ist, dass es verhindern soll, dass Gott in irgendeiner falschen Art und Weise verehrt wird und ihm die Ehre nicht so gegeben wird, wie sie ihm gebührt. Denn alles, was wir ja irgendwie schaffen, kreieren oder herstellen, ein Bild machen, ist ja von uns dann geschaffen, von dem Geschöpf dessen, was wir verehren. Das passt irgendwie nicht. Ich habe ein Zitat gelesen von Wolfgang Wegert, der sagt, wer innerhalb der Schöpfung etwas sucht, um Gott damit abzubilden, der liegt immer 100% daneben. Und ja, so ist es eigentlich. Wir haben gar nicht die Möglichkeit, mit unseren Fähigkeiten, die wir haben, und seien sie noch so handwerklich begabt, Gott damit abzubilden und ja, ihm entsprechend wirklich so zu ehren, wie es ihm gebühren würde. Und ich glaube, es ist nicht mal so, dass wir oder dass man irgendwie auch damals unbedingt jemand Falsches ehren wollte, wenn man so ein Bild geschaffen hat. Also man kann durchaus ja mit der richtigen Motivation so ein Bild schaffen, weil man sich Gott vielleicht total stark vorstellt und dann macht man irgendwie einen starken Stier und sagt, das ist mein Gott und den möchte ich anbeten oder diese Form von Gottes möchte ich anbeten. Aber es reduziert Gott auf eine bestimmte Eigenschaft. Man könnte vielleicht auch noch ein Mischwesen machen, ja, wo ein Gott ist und gleichzeitig ein Stier ist oder vielleicht noch ein Löwe und aber auch ein Lamm oder so, ne? Aber das passt irgendwie. Also würde immer Gott auf irgendetwas reduzieren. Sei es Fruchtbarkeit, sei es Wettergott oder sei es die Stärke. Selbst wenn ich wirklich nur den einen wahren Gott, den Schöpfer, anbeten möchte, würde dieses Bild von Gott ihn auf diese eine Sache oder wenige Sachen reduzieren. Und wenn wir das tun, dann wird Gott irgendwie eindimensional oder maximal zwei- oder dreidimensional. Aber Gott ist noch viel größer, ist viel umfangreicher, als wir uns das vorstellen können. Und deshalb möchte Gott oder hat Gott uns dieses Gebot gegeben, dass wir uns kein Bild von ihm machen sollen in irgendeiner Art und Weise. Und auch wenn wir, wie gesagt, heute nicht mehr uns solche tatsächlich von Hand geschaffenen Bilder machen von Gott, dann ist trotzdem, glaube ich, auch für uns wichtig darin zu sehen, dass auch wir ein Gottesbild haben vor unserem inneren Auge, vor dem, wie wir uns Gott vorstellen, vor dem, was wir gelernt haben oder gehört haben. Und die Gefahr, die halt dabei auch bei uns besteht, ist, dass ja, wir gerade irgendeine Eigenschaft von Gott überbetonen oder halt auch ignorieren, weil Gott halt so viel größer ist. Und wir kennen dieses Spannungsfeld zum Beispiel zwischen Liebe und seiner Heiligkeit. Gott liebt uns unendlich und hat alles für uns getan und trotzdem musste aufgrund seiner Heiligkeit ein Preis, ein Opfer gebracht werden, um die Schuld zu bezahlen. Und häufig ist es heutzutage so, dass eine der beiden Seiten überbetont wird und man ja von der einen Seite vom Pferd fällt. Oder ja, Gnade und Gerechtigkeit. Wie passt das zusammen? Wie kann unser Gott beides in kompletter Fülle ausfüllen. Wenn wir ihn reduzieren auf einen, nur auf seine Gnade, dann ja, leben wir in der Gefahr, einfach so weiterzumachen wie bisher, dass wir in unseren Sünden verharren und ja, nicht und sozusagen als Freifahrtschein das nehmen. Auf der anderen Seite dürfen wir immer wieder diese Gnade trotzdem erfahren und auch wenn wir in Sünde fallen. Und halt die Gefahr ist auf der anderen, dass man einen Punkt halt ignoriert und gar nicht spricht, dass man ja, die Leute gar nicht mehr auf ihre Sünde hinweist, zum Beispiel, und sagt, ihr kommt alle in den Himmel. Und das führt auch zum zweiten, die zweite Gefahr, dass wir Lügen über Gott glauben. Lügen, die auch so nicht stimmen. Zum Beispiel auch, ja, du bist so schlecht, Gott kann dir nicht vergeben, weil du so ein, weil er zu heilig ist oder so. Nein, da kommt wieder der Punkt der Liebe, der Gnade rein. Also Gott ist einfach viel größer. Und es besteht halt die Gefahr, dass man sich so eine Art Patchwork-Gott zusammenbastelt, ne, wie so eine Patchwork-Decke, wo lauter verschiedene Flicken, sag ich mal, zusammengenäht werden. Und so bastel ich mir meinen eigenen Gott oder meinen eigenen Götzen. Und auch wenn es, wie gesagt, nicht wie als Bild an die Wand an der Wand hängt, aber in meinem Kopf ist es da und das verehre ich. Und das führt dazu, dass man ja, Gott auch falsch verehrt und auch vielleicht falsch wiedergibt. Und ne, dass man, wie gesagt, Gott dann auch auf diese Stereotypen reduziert, vielleicht als den Polizisten-Gott, der nur darauf achtet und guckt, ob ich was falsch mache. Oder der liebe Opa, der in seinem Stuhl, in seinem Schaukelstuhl sitzt und ja, sich freut, dass es Menschen gibt, aber ansonsten auch nichts mitkriegt. Oder einfach so eine Frau Holle, die das Wetter macht, ne, die der Sonnenschein oder Regen schenkt oder Wolken. Nee, auch das kann, wie gesagt, bei uns heute passieren, dass wir so ein falsches Gottesbild dann haben oder ein reduziertes, eindimensionales Gottesbild, was dem gar nicht entspricht. Und das nimmt uns auch die Möglichkeiten, ihn ja so zu verehren für alle Dinge, die ihm gebühren und wie es ihm würdig wäre. Und daher der dritte Punkt, wie kann ich mich davor schützen? Wie kann ich mich davor schützen, ein ja, falsches Gottesbild zu haben oder zu, ja, auch weiterzugeben und darin zu leben? Und ich glaube, das Wichtigste, was wir da tun, ist einfach, oder tun können, ist einen Realitätscheck machen. Wie mache ich das? Oder einen Faktencheck. Das ist beliebt im Moment auch bei Politiksendungen oder anderen Medien, wo Aussagen, die dann Politiker oder jemand, der in der Sendung war, gewonnen hat, dass die anhand von den Fakten gecheckt werden, die Aussagen. Weil man so einen gewissen Populismus verhindern möchte oder gucken möchte, ob das wirklich stimmt, was der gesagt hat. Und wenn wir diesen Faktencheck machen wollen, dann ist klar, wo können wir nachschauen, wo hat Gott sich uns offenbart, wo steht die Wahrheit, wer hat von sich selbst gesagt, er ist die Wahrheit, das ist Gottes Wort. Und deshalb sollten wir immer wieder, auch täglich neu, unsere Vorstellungen von Gott überprüfen anhand seines Wortes. Weil es kann ja auch ein schleichender Prozess sein. Über den Laufe der Zeit kann sich ein falsches Bild von Gott in uns ja, manifestieren. Und irgendwann merkt man gar nicht mehr, dass man es falsch hat. Und sollte man einfach, wie gesagt, täglich in seinem Wort lesen und nachschauen, was dort steht. Und dann können wir unser Bild mit dem Bild der Bibel, mit dem Bild die Wahrheit abgleichen. Und wenn da was falsch ist oder was nicht richtig ist, dann sollten wir uns korrigieren und uns korrigieren lassen und dieses falsche Bild, diesen falschen Götzen auch wegschmeißen, zerschmettern, zerstören, damit er uns nicht weiter ein falsches Bild von Gott vermittelt. Ich sollte mich fragen, baue ich mir meinen Gott zusammen oder suche ich ernsthaft nach dem Gott der Bibel? Möchte ich mich überhaupt verändern lassen. Ne? Das ist ja die erste Frage, die ich mir stellen möchte. Möchte ich wirklich das Bild von Gott haben, was er in seinem Wort uns schildert? Oder möchte ich, weil es bequem ist, meinen Gott so behalten, wie er ist? Und da wir oftmals auch in der Gefahr stehen, betriebsblind zu sein, macht es vielleicht auch Sinn, mit anderen zusammen in Gottes Wort zu lesen. Deshalb ist auch die Mittwochabendstunde so eine gute Sache, weil wir da gemeinsam in seinem Wort lesen und gemeinsam darüber nachdenken und uns vielleicht auch von anderen korrigieren lassen, weil wir nur diese eindimensionale Sicht darauf haben. Genau. Und deshalb denke ich, das hilft uns ganz gut, wenn wir, oder das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, die wir haben, weil auf andere Art und Weise hat Gott sich uns nicht offenbart als in seinem Wort und in seinem Sohn, dass wir wissen, wie Gott aussieht, und zwar nicht physisch, sondern von seinen ganzen Eigenschaften. Und das sollte unser Gottesbild prägen. Und gerade weil das über diese Dimension hinausgeht, ein Bildnis zu haben, macht es auch gar keinen Sinn, sich ein Gottesbild zu machen. Also ein, so wie es hier in diesem Gebot an sich gemeint ist, nämlich ein von Händen gemachtes Werk. Deshalb trotzdem, dass wir das heute so nicht mehr tun, denke ich, hat dieses Gebot schon eine Auswirkung oder sollte eine Auswirkung auf unser Leben haben, dass wir uns einfach über unser Gottesbild neu auch Gedanken machen. Dann kommen wir zum dritten Gebot. Also man könnte, wie gesagt, noch viel weiter jetzt auch auf den Fluch und auf den Segen eingehen. Auch sonst könnte man noch viel tiefer einsteigen, aber wir haben auch begrenzte Zeit, von daher konzentrieren wir uns auf diesen einen Aspekt heute. Ja, das dritte Gebot, das steht im 2. Mose 20, dann eben im 7. Vers. Dort heißt es: Du sollst den Namen Jahwes, deines Gottes, nie missbrauchen. Denn Jahwe wird jeden bestrafen, der seinen Namen mit Nichtigkeit in Verbindung bringt. Das war jetzt nach der NEU, in der Elberfelder, dort heißt es: Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu Nichtigem aussprechen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu Nichtigem ausspricht. Puh. Der Name Gottes soll nicht missbraucht werden und zu Nichtigem ausgesprochen werden. Ich denke, also da kann man wahrscheinlich auch 2 oder 3 Predigten drüber halten. Aber was ist das Besondere an einem Namen erstmal generell? Ich glaube, ein Name, der verleiht uns zum Ersten, als Erstes Identität. Wenn ich jemanden anspreche, also jeder weiß sofort, wenn sein Name genannt wird, er ist gemeint. Oder manchen Menschen verleihen wir auch Spitznamen, weil die irgendwie gut zu denen passen. Und manche Leute werden nur mit ihrem Spitznamen angesprochen von allen und man wundert sich auf einmal, wenn man den richtigen Namen, den eigentlichen Namen dieser Person erkennt. Aber es gibt einem eine gewisse Identität, der Name, und macht einen somit auch einzigartig. Auch das ist so, wenn du nicht gerade Michael Müller heißt, so wie mein Schwiegervater, dann gibt es wenige Menschen, die den gleichen Namen haben wie du selbst. Und gerade im Umfeld, in dem man sich jetzt aufhält, noch weniger. Also es kann ja sein, dass es irgendwo in Bayern vielleicht noch jemanden gibt, der Christoph Klingelhöfer heißt. Kann sein, muss auch nicht. Aber ich glaube, hier im Umfeld Dorsten, Gladbeck und so weiter gibt es nur einen. Und so ist das mit uns allen, glaube ich, die hier sind, heute Morgen ähnlich. Also es macht uns, der Name macht einen einzigartig. Und ich weiß noch, Marie war froh, die hieß ja für Müller mit Nachnamen, stellte sich kaum die Frage, wer den Namen des anderen annimmt, wenn wir heiraten, weil sie den Allerweltsnamen loswerden wollte. Und genau, also Name macht uns einzigartig. Dann gibt es der Name ja auch eine Bedeutung, beziehungsweise Namen haben ja eine Bedeutung. Die meisten Namen, wenn man da mal nachforscht, die bedeuten irgendwas. David heißt zum Beispiel der Geliebte, also mein Name. Und Eltern machen sich dementsprechend oft viele Gedanken darüber, wie sie ihr Kind nennen möchten. Ich glaube, in Deutschland ist es eher der Hintergrund, es soll relativ gut klingen. Es muss ein Name sein, mit dem das Kind nicht gemobbt wird in der Schule und der vielleicht noch irgendwas hermacht. In anderen Kulturen und auch damals zur Zeit der Bibel war es oft so, dass die Eltern auch mit dem Namen etwas verbunden haben, eine Hoffnung, wie das Kind vielleicht sich entwickeln soll, was es wie es in seinem Leben auftritt. Und auch im Deutschen haben wir noch so Namen, ne? Zum Beispiel denke ich an Gottlieb oder so, ne? Also wo die Hoffnung damit verbunden ist, dass das Kind Gott liebt in seinem Leben oder und Gott dieses Kind liebt, ne? Vielleicht. Und deshalb hat auch der Name eine Bedeutung vielleicht für das Leben des Kindes. Und wie das in der Bibel sehen wir auch Stellen, wo Gott den Eltern gesagt hat, wie das Kind heißen soll, warum es wie auch genannt werden soll. Letztendlich auch beim Herrn Jesus zum Beispiel. Genau, und was auch noch besonders ist an einem Namen, ist, dass dieser Name einem eine gewisse Würde oder Wichtigkeit gibt. Wenn ich jemanden mit dem Namen anspreche, direkt mit dem Namen anspreche, in einem persönlichen Gespräch auch, dann fühlt der andere sich sofort viel mehr wertgeschätzt. Und auf der anderen Seite sehen wir zum Beispiel aus der Geschichte heraus auch, dass gerade in Regimen, wo viel Unrecht herrschte, wie bei den Nazis oder auch bei anderen Diktaturen, dass zum Beispiel Gefangenen einfach die Namen genommen werden und sie nur noch Nummern waren. Und das macht auch etwas mit einem Menschen, das bricht ihn, das nimmt ihm sein Selbstwertgefühl und ist einfach wirklich eine Verachtung der Menschenwürde. Und wenn allein für Menschen Namen schon so bedeutsam sind und so eine Wichtigkeit haben, dann denke ich, zählt das für den Namen Gottes erst recht. Jetzt kann man sich natürlich noch fragen, was ist denn der Name Gottes? Und auch da lesen wir in der Bibel verschiedene Namen Gottes, was schon allein wieder auch die Größe Gottes ausdrückt, ne? Dass ein Name alleine ihn gar nicht so wirklich beschreibt. Aber als Gott sich dem Mose ja vorgestellt hat, in dem brennenden Dornbusch, da sagt er ja, mein Name ist Ich bin, der ich bin, oder man kann es auch mit Er wird sein übersetzen, also dieses JHWH. Und das zeigt schon einen Aspekt seiner Ewigkeit, seines ewigen Seins, dass er war, ist und kommt und immer sein wird. Und in 2. Mose 34, Vers 6, dort steht auch nochmal, also da fragt Mose ja nochmal, ob er Gott sehen kann. Und da sagt Gott zu ihm, er ist Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Als er ihn fragt, wie er heißt. Ja, also dieses JHWH wird oft mit Jahwe oder Herr übersetzt oder mit Jehova in alten Übersetzungen. Es gibt auch noch andere Bezeichnungen wie El oder Elohim. Das war damals im gesamten Altertum so die Bezeichnung für diese Gottheiten oder ein Titel für Götter, also sei es für den Baal oder für die Aschera. Und das wurde auch für Gott, also für den jüdischen Gott genommen, diese Bezeichnung. Aber dafür gab es dann auch noch Varianten wie El Elyon, der höchste Gott, oder El Shaddai, der allmächtige Gott. Gerade in den bei den Stammesvätern wie Jakob, da kommen diese und Abraham, da kommen diese Namen vor, wie Gott sich halt auch entsprechend ihn vorstellt. Was auch noch gesagt wurde, gerade auch dann zur Zeit des Neuen Testamentes, war Adonai, was Herr bedeutet. Ja, und letztendlich ist natürlich auch der Name Jesus ein Name, der Name Gottes, denn Jesus war Gottes Sohn und ist eine Person der Dreieinigkeit als Sohn Gottes, und demzufolge ist auch der Name Jesus der Name Gottes und der Name, in dem sich jedes Knie einmal beugen wird in Zukunft. Und so haben wir jetzt einen kleinen Überblick dessen, was der Name Gottes alles, oder ja, welche Namen Gottes es gibt. Es gibt sicherlich noch weitere, gerade diese Varianten, die Titel, die es da gibt. Aber das sind so die wichtigsten Dinge. Aber kommen wir zu der Frage, was hat sich Gott bei diesem Gebot gedacht, dass der Name Gottes nicht missbraucht werden soll und mit Nichtigkeiten in Verbindung gebracht werden soll. Ich habe es gerade schon angedeutet, sein Name ist ja mehr als nur die Ansammlung von Buchstaben, sondern es ist, ja, da ist viel mehr mit verbunden, Identität, Würde und so weiter. Und sein Name ist auch mehr als nur ein Titel. Man könnte jetzt sagen, okay, ne, allmächtiger Gott, ein Titel für Gott, aber gerade in Gottes Namen steckt noch viel mehr dahinter. Der Name Gottes, ich bitte zwei, drei schöne Zitate, verkörpert die Essenz dessen, was und wer er ist. Also nochmal dieser Vers aus 2. Mose 34, Vers 6. Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Das steckt alles in seinem Namen drin und ist wahrscheinlich nicht mal abschließend. Er ist ein Wesen, also es drückt aus, dass er ein Wesen ist, das sich bedingungslos für den Menschen einsetzt. Und das sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Und da sieht man ja gerade im Leben unseres Herrn Jesus, der die Liebe, Barmherzigkeit, Treue, Gnade Gottes ausgedrückt hat in seinem Leben. In Johannes 14 sagt er, glaube ich, wer mich sieht, sieht den Vater. Also sein komplettes Wesen, seine Identität, alles, was Gott ist, was sein Name ausdrückt, sehen wir im Leben des Herrn Jesus. Wie er auf die Menschen zugegangen ist, was er getan hat, wie freundlich er war, wie er auch im heiligen Zorn Dinge angesprochen hat und sogar die Leute aus dem Tempel geschmissen hat. Das gehört alles dazu. Und letztendlich, dass er am Kreuz aus Liebe zu uns für unsere Schuld gestorben ist. Es ist eine Komposition seiner göttlichen Eigenschaften, seiner Verheißung und seiner ewigen Liebe zu uns. Und darum gebührt diesem Namen unser voller Ehrfurcht und Respekt und sollte nicht einfach so zu Nichtigem ausgesprochen werden, nicht missbraucht werden, weil einfach der Name so wertvoll und wichtig ist. Deshalb stellen wir uns doch mal die Frage, wo stehen wir in der Gefahr, Gottes Namen zu Nichtigem auszusprechen oder leichtfertig irgendwie zu benutzen. Wie ich gerade schon gesagt, dieser leichtfertige Gebrauch des Namens Gottes kennen wir wahrscheinlich oft aus unserem Umfeld, hoffentlich nicht von uns selbst, aber wie oft hören wir, oh mein Gott, oder Gott sei Dank, ist einfach mal schnell dahergesagt, oder ach Göttchen sogar, ne? Also wo Gott irgendwie reduziert wird oder klein gemacht wird. Das sagt man so schnell, das prägt sich so schnell auch ein im Wortgebrauch, im Wortschatz. Man merkt das auch bei den Kindern, ne, die hören das im Kindergarten, in der Schule oder wo auch immer, dass die Leute oh mein Gott sagen oder Gott sei Dank und übernehmen das in ihren eigenen Sprachgebrauch. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber uns als Eltern ist jedenfalls wichtig, das ihnen zu erklären, dass das vielleicht nicht so die beste Idee ist. Genau. Oder wie sieht es mit Witzen aus? Ne? Also es gibt ja auch, sag ich mal, mit Freunden oder Kollegen, dann wird so ein Witz gemacht, wo vielleicht auch der Name Gottes missbraucht wird in irgendeiner Art und Weise oder lustig gemacht wird, lachen wir da mit, schweigen wir oder sagen wir etwas. Ich sag mal, nicht mitlachen ist noch die eine Sache, aber dann den Mund aufzumachen, dass man das vielleicht nicht lustig findet, ist die nächste Sache, ne? Genau. Also ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir durchaus auch selber in der Gefahr stehen, dieses Gebot zu missachten, zu übertreten. Das zweite ist der Punkt des Missbrauchs des Namens. Und da kann man jetzt von unserer Seite aus, Warte aus, in die Vergangenheit schauen und sehen in der Historie, okay, oder erstmal gucken wir vielleicht sogar auf andere Religionen, wie viele jetzt Anschläge von Islamisten wurden gemacht im Namen Gottes oder im Namen Allahs, wobei das ja nicht unser Gott ist, aber da sieht man es. Aber als Christen können wir uns da gar nicht rausnehmen eigentlich. Wenn wir in unsere eigene Geschichte schauen, dann wurde sehr viel mit dem Missbrauch des Namens Gottes Böses getan. Wenn wir an die Kreuzzüge denken, die wurden eigentlich alle im Namen Gottes geführt und da war mit Sicherheit nicht alles christlich und biblisch und so, wie Gott sich das vorgestellt hat, was da getan wurde. Hexen wurden verbrannt im Namen Gottes. Pogrome gegen Juden wurden im Namen Gottes durchgeführt. Auch die Nazis haben, sag ich mal, sich auf die Bibel begründet und hatten willige Führer oder auch kirchliche Führer, die da mit eingestimmt haben. Und das alles wurde im Namen Gottes getan. Und ich denke, da müssen wir auch als Christen Buße drüber tun. Und wenn das Leute heutzutage auch vorwürfen, dann müssen wir ganz klar eingestehen, das war nicht richtig, das war falsch. Und das ist nicht der Gott der Bibel, in dessen Namen sowas getan worden ist. Und auch heute sehen wir das noch genauso oder ähnlich, dass vermeintliche Christen oder Kirchen Dinge rechtfertigen im Namen Gottes. Man muss sich nur mal den Ukraine-Krieg anschauen, der Patriarch der orthodoxen russischen Kirche, glaube ich, also der dem Papst ja vergleichbar ist, ne? Der steht voll dahinter, politisch, öffentlich jedenfalls, dass das ein gerechtfertigter Krieg sei. Kann man sich drüber streiten. Aber auch wenn wir nach Amerika schauen, da gibt es Christen, die sagen, Trump wäre der, in Anführungsstrichen, der Messias, oder so. Also auch heute werden Dinge im Namen Gottes proklamiert, die mit Sicherheit nicht dem Willen Gottes entsprechen, aber die damit eine Rechtfertigung erlangen und ja, Menschen dazu führen, zu glauben, dass das im Namen Gottes getan wird. Aber eigentlich müssen wir gar nicht so weit schauen. Eigentlich können wir uns auch selber an die eigene Nase fassen. Oft ist es auch in Gemeinden so, dass vielleicht Themen gibt, wo man unterschiedlicher Meinung ist, wo man aber durchaus unterschiedlicher Meinung sein darf. Also es geht jetzt nicht ums Heil zum Beispiel. Wo man oft auch damit konfrontiert wird, dass jemand sagt, ja, aber Gott hat mir das gezeigt. In Gottes Namen ist das der Weg, den ich gehen soll oder den wir einschlagen sollen. Dadurch werden Meinungen oder Handlungen gerechtfertigt, die vielleicht gar nicht so richtig sind. Oder man könnte auch, jetzt ein Beispiel, sagt ein junger Mann zu einer Frau, die er toll findet, also Gott hat mir gezeigt, du bist die Frau für mein Leben. Und wenn man mit so einem Argument kommt, ist erstmal schwierig, das zu widerlegen, aber es gibt eigentlich keine... Also es kann ja wirklich sein, aber die Frage ist, sage ich das jetzt, weil es wirklich so ist oder weil das meine eigenen Gedanken sind, die da noch vielleicht ein bisschen mehr die Rolle gespielt haben. Und das ist auch Missbrauch von Gottes Namen, wenn man sowas tut. Und deshalb die Frage, wie kann ich mich davor schützen, den Namen Gottes leichtfertig zu benutzen oder zu missbrauchen? Und In erster Linie sollten wir uns da erstmal wieder bewusst machen, was wir gerade auch getan haben, was der Name Gottes ausdrückt, welche Bedeutung er hat, seine Heiligkeit uns täglich neu bewusst werden zu lassen. Das geht nur, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, den wir in der Bibel lesen, mit Gott im Austausch stehen. Und das Tag für Tag neu. Ja, in Bezug auf diese Redewendung wie "Oh mein Gott" oder "Gott sei Dank", ich glaube, es ist relativ einfach, da was gegen zu tun, indem man sich einfach Alternativen überlegt, andere Wörter, andere Aussprüche, die man in so einer Situation sagen kann. Also beispielsweise "meine Güte" oder einfach "Danke", ohne "Gott sei Dank", ohne Gott. Ja, dass man einfach da sich eine Alternative ausdenkt. Ist ja ähnlich bei anderen Schimpfwörtern oder so weiter. Ne? Also es ist eigentlich einfach eine Erziehungs- und Gewohnheitssache, das nicht zu tun. Und das bewahrt uns eigentlich davor, weil wenn man sich nochmal auf Bedürfnis sagt, wenn ich "Oh mein Gott" sage, dann fühlt Gott, ich spreche ja Gottes Name an. Und wenn mich jemand die ganze Zeit einfach David sagt und dann nicht weiterspricht oder einfach nur, weil er gerne David sagt, weiß ich nicht, ja, dann fühle ich mich ja auch nicht ernst genommen, nicht wertgeschätzt oder irgendwann höre ich nicht mehr hin. Deshalb kann man da relativ leicht was gegen tun. Aber wenn es dann weitergeht, gerade das Thema Missbrauch des Namens Gottes, da müssen wir wirklich uns ernsthaft Gedanken machen, ist das, was jetzt meine Gedanken sind, oder dieser Gedanke, den ich habe, stimmt der mit dem Willen Gottes überein? Und da gibt uns die Bibel ja gewisse Leitplanken, was der Wille Gottes ist. Es gibt nicht für jede Situation den einen Willen Gottes, also in den meisten Situationen nicht. In den meisten Situationen in unserem Leben gibt Gott uns gewisse Schranken, in denen wir uns bewegen können und darin können wir entscheiden. Aber wenn wir sehen, wir gehen darüber hinaus oder sind außerhalb dieser Linien, außerhalb dieser Leitplanken, dann sollten wir uns ziemlich schnell klar sein, dieser Gedanke, der ist nicht von Gott, der ist nicht Gottes Wille und dann kann ich auch nicht sagen, im Namen Gottes ist diese Meinung ist die richtig. Aber da muss man sich immer wieder jeder selber prüfen und ernst und ehrlich zu sich selbst sein. Und die Motivation hinter solchen Aussagen halt überlegen. Was ist meine Motivation? Ist die Motivation von dem jungen Mann, der dem Mädchen sagt, Gott hat mir gezeigt, du bist die Frau für mein Leben, ist sie, ja, kommt die aus ihm selbst heraus, weil er gerne so eine hübsche Frau meinetwegen haben möchte? Oder ist sie wirklich von Gott auch gewollt? Beispielsweise, wenn das Mädchen ja gar nicht gläubig wäre zum Beispiel, wäre das ja schon mal ein Ausschlusskriterium, wo man sagen könnte, kann nicht der Wille Gottes sein. Also, hinterfrage deine Motivation, wenn du solche Aussagen tätigst. Und was auch noch ein Punkt ist, wo man Gottes Namen missbräuchlich verwenden könnte, ist, ich schwöre auf Gott. Ja? Also ich versuche meine Aussagen dadurch noch besonderen Wert zu verleihen, indem ich einen Eid auf Gott ablege. Und davor warnt uns Jesus auch eindrücklich ja in der Bergpredigt, in Matthäus 5, Vers 33 bis 37, da sagt er, unser Ja soll ein Ja sein, unser Nein ein Nein sein. Und wenn wir so authentisch und integer leben und die Leute in unserem Umfeld das wissen und merken, dass wir ehrliche Menschen sind, dann brauchen wir nicht noch zusätzlich einen Schwur darauf abzulegen, vor allem einen Schwur auf Gott, sondern wir haben es gar nicht nötig, unsere Glaubwürdigkeit da noch mal zu bekräftigen. Und deshalb, ich meine, es ist eigentlich klar, als Christ sollte man Jesus nachfolgen und entsprechend auch ehrlich und freundlich und so weiter, barmherzig umgehen mit den Menschen. Es ist eigentlich eine logische Folge, dass wir dann auch das gar nicht tun müssen. Also wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir in sein Wort schauen, wenn wir auf ihn vertrauen und das in unserem Leben umsetzen, dann hilft das eigentlich schon sehr gut, dass wir seinen Namen gar nicht erst oder in Versuchung kommen, seinen Namen zu missbrauchen und dieses dritte Gebot zu übertreten. Deshalb, ich glaube, zum Schluss nochmal, dass die beide Gebote gut eingehalten werden können für uns, von uns, wenn wir einfach Jesus nachfolgen, wenn wir uns so verhalten, wie er sich das vorstellt. Wenn wir in Gemeinschaft mit ihm sind und seinem Wort und darin lesen, dann hilft es uns, dass wir ein richtiges Gottesbild haben. Dann brauchen wir nichts, was wir anfassen oder anschauen können, um ihm zu verehren. Und es hilft uns vor allem dabei, die Größe seines Namens auch wertzuschätzen und in Ehrfurcht den Namen Gottes zu behandeln, zu nennen. Auch da könnte man noch weiter darauf eingehen. Man könnte überlegen, wie ist die Anrede Gottes, wenn ich im Gebet bin. Da gibt es auch Diskussionen drüber, die möchte ich jetzt nicht vertiefen, aber sage ich Vater, sage ich Herr Jesus, sage ich Papa. Da gibt es, wie gesagt, auch unterschiedliche Meinungen zu. Ich glaube vor allem, wenn uns der Name, der in dem Zusammenhang der Respekt vor Gott klar ist, mit dem wir ihm begegnen, dann und unser Herz es ehrlich meint, dann können wir uns sicher sein, dass es auch bei Gott so ankommt, wie wir uns das vorstellen. Und wie gesagt, das Schöne an den 10 Geboten ist auch nur, dass sie uns einen Rahmen geben, wie Gott sich das vorstellt, dass wir nicht mehr verdammt sind, wenn wir mal ein Gebot übertreten, weil er für unsere Schuld bezahlt hat, vollkommen bezahlt hat und wir uns dieser Erlösung immer wieder bewusst sein dürfen, dass wir diesen Heiland haben.